Deutschland und der Wettlauf um die Digitalisierung. Der Wirtschaftspodcast um unsere Zukunft.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen jetzt die Aufzeichnung des Webpodiums vom 25. November 2020, Abspaltungen von Konzernen und das Wirken aktivistischer Investoren. Wir beginnen mit der Vorstellung der Teilnehmer. Zu Beginn bitte ich also ganz kurz um Vorstellung. Fangen vielleicht an mit meinem Vorstandskollegen Professor Reinhard Meckel.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, mein Name ist Reinhard Meckel. Ich habe einen Lehrstuhl für internationales Management an der Universität in Bayreuth, die Sie im Hintergrund da sehen können, den Hauptcampus. Forschungsschwerpunkt und auch Schwerpunkt in der Lehre ist Mergers und Acquisitions und verschiedenste Ausgestaltungsvarianten, aber natürlich auch die ganze Breite des internationalen Managements. Aber M&A ist schon unser Schwerpunktthema hier. Bin auch Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes M&A, zum Beispiel auch Leiter M&A des Arbeitskreises der Schmalenbach-Gesellschaft, also des M&A-Arbeitskreises. Und wir beschäftigen uns eben zum Beispiel auch gerade auf der Forschungsseite aktuell mit aktivistischen Investoren und deren Erfolge, Erfolgsfaktoren oder auch die negativen Auswirkungen. Insofern ja, freue ich mich schon sehr auf die Diskussion heute. Danke.
Gut, Männer, danke. Herr Klaassen, Herr Dr. Klaassen. Ja.
Auch ein Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Gerrit Klaassen. Ich bin Rechtsanwalt und Partner in der Rechtsanwaltssozietät Ashurst. Mein Schwerpunkt liegt im Bereich Aktienrecht und Kapitalmarktrecht. Wir beraten eine Vielzahl von börsennotierten Unternehmen auch in diesem Spektrum, insbesondere auch bei der Vorbereitung und Durchführung von Hauptversammlungen, auch in kritischen Fällen. Und im Zuge dessen natürlich setzen wir uns auch mit den Aktionären auseinander, auch mit kritischen Aktionären. Und dann kommt es dann oftmals auch in der Hauptversammlung, wo wir dann auch immer mit Rat und Tat beiseite stehen und haben im Zuge dessen, war ja Shareholder Activism eigentlich seit 2015 ziemlich in Bedeutung in Deutschland gewonnen hat, auch einige Erfahrungen sammeln können und freue mich auch hier auf den heutigen Vortrag und auf den gemeinsamen Austausch.
Ja, Dr. Klaassen, ganz herzlichen Dank. Zu meiner Person, die meisten kennen mich, Kai Lux, ich bin der Vorsitzende des Bundesverbandes Mergers and Acquisitions. Und dieses Thema ist kein ganz neues. Es ist auch nicht ein One-Time-Shot. Immer wieder mal kommt das in den Vordergrund. Und ich denke, dass wir heute abweichend von dem, was vorher gelaufen ist, einzelne Beiträge, einzelne Zooms in diese Diskussion ein bisschen Bewegung reinbringen, auch ein bisschen mehr Zuhörer haben. Das zeigt sich auch. Und ich habe diese Veranstaltung also die Podiumsdiskussion in vier Punkte gegliedert. Wir versuchen einigermaßen vernünftiges Zeitmanagement zu machen. Der erste Punkt lautet Konzernzerlegungen mit der Frage, ist das eine Welle? Das zweite wären dann Beispiele. Als drittes hätten wir das Thema Player und ihre Allianzen. Also es geht also nicht nur um aktivistische Investoren, sondern wessen bedienen Sie sich? Und als viertens dann ein Ausblick. Und danach öffne ich das Forum und Sie können Fragen stellen. Ich schaue mal, ob es da die Möglichkeit gibt, dass Sie sich melden und hoffe dann, dass wir so Richtung 1740, 1750 dann mit unserer Dreierdiskussion soweit durch sind und öffne dann für alle. Und vielleicht machen wir das dann einfach mit Handheben, soweit ich sie sehen kann. Aber die meisten, glaube ich, kann ich gar nicht sehen. Dann öffne ich einfach die Mikrofone, sodass sie sich melden können. Also zunächst mal zum Punkt 1, Konzernzerlegungen eine Welle. Diese Frage würde ich schwerpunktmäßig gern dem Reinhard Meckel geben. Wir haben in der Industriegeschichte, der jüngeren Industriegeschichte, immer wieder verschiedene Wellen gehabt. Da überlagern sich Wellen, da gibt es die industriellen Wellen, da gibt es die M&A-Wellen, die laufen nicht alle gleich. Und die erste Frage, welche Wellen hatten wir? Reinhard.
Ja, danke. Ja, ich glaube, es macht Sinn, wenn man am Anfang mal so eine kurze historische, vielleicht auch konzeptionell theoretische Einordnung dieses Thema Aufspaltung von Konzernen, aktivistische Investoren, die ja häufig darauf hinwirken, wenn man sich das mal konzeptionell ansieht. Themenbereich ist Tiefe und Breite der Geschäftstätigkeit von Unternehmen. Und da gibt es schon auch nicht nur in der akademischen Literatur, sondern auch bei den Beratern und auch in der Unternehmenspraxis dann durchaus auch Managementwellen. Man könnte es auch als Modewellen bezeichnen. Gibt es in vielen Bereichen, ganz typisch Organisation zum Beispiel. Soll man eher zentral führen oder eher dezentral führen? Ja, alle 4-5 Jahre wechselt da das Paradigma in der Literatur, in der Unternehmenspraxis. Ähnlich ist es auch bei dieser Idee der Tiefe und Breite der Geschäftstätigkeit von Unternehmen. Nicht mit so einer hohen Frequenz, aber doch immer in Wellenbewegungen. Das erste Mal so ganz richtig hat man diese Wellen gesehen, 70er, 80er Jahre, lang, lang ist es her. Damals war das Argument, es sollten sich Konglomerate bilden, also eine sehr große Breite an Geschäftstätigkeiten, die theoretisch gesprochen eine Kovarianz von kleiner als 1 haben, also am besten eine negative Kovarianz. Die Idee ist hier, wenn man sich unterschiedlich entwickelnde Geschäftsbereiche hat, dann führt das zu einer Stabilisierung des Cashflows. Und damals war halt so diese Idee, wir müssen den Cashflow stabilisieren, Risiko rausnehmen aus den Unternehmen. Dadurch, Kapitalmarkt theoretisch gesprochen, wird der Diskontierungsfaktor geringer, der Wert der Unternehmen steigt. Ja, und deswegen wurden damals diese Konglomerate gebildet. Bekanntestes Beispiel ist wahrscheinlich General Electric. Ja, das war ja mal ursprünglich die Siemens von USA und dann haben sie eben angefangen, Fernsehsender dazu zu kaufen. Ja, die waren dann jahrelang der größte Fernsehanbieter. Dann haben sie angefangen, GE Capital Lebensversicherungen dazu zu kaufen. Die waren mal einer der größten Lebensversicherer. Also Sie sehen schon, das war eher die Idee, ganz breit zu werden, Konglomerate zu bilden. Das hat sich dann geändert in den 90er Jahren. In den 90er Jahren mit der Alfred Rappaport, hier ein wichtiger Name, Shareholder Value Maximierung. Da ging es dann weg von der Diversifikationsstrategie hin zur Fokussierungsstrategie. Die These, nur als fokussiertes Unternehmen kann man den maximalen Wert rausholen für die Eigentümer. Ja, und das war dann auch die Idee, hier stehen die Interessen der Eigentümer, stehen da im Mittelpunkt, Shareholder Value Maximierung. Und so kam es eben dann so zu dieser Fokussierungsstrategie. Ja, und die hält eigentlich bis heute vor. Ja, gerade auch in den USA oder generell in den angelsächsischen Ländern ist das immer noch das Paradigma, das eben da gepredigt wird. Aus konzeptioneller Sicht hat man da eigentlich zwei theoretische Ansätze, die da eine Rolle spielen. Zum einen im Bereich strategisches Management ist es Portfolio, Portfoliobildung, Portfoliotheorie. Und zum zweiten, der zweite theoretische Ansatz, der hier eine Rolle spielt, ist die Kapitalmarkttheorie. Ich stelle die beiden mal kurz vor, weil die sind nämlich dann auch die Hauptargumente sehr vieler aktivistischer Investoren, die also ganz dezidiert solche Argumente aus diesen beiden Theoriebereichen nehmen. Portfolio-Management haben Sie bestimmt schon gehört, also die grundsätzliche Frage, welche Geschäfte soll ein Unternehmen betreiben und welche nicht. Ja, da sind inzwischen viele Instrumente da herausgebildet worden, ganz ursprünglich mal das bekannteste wohl, die BCG-Matrix, ja, Cash-Cows, Poor-Dogs und so, kennen Sie vielleicht. Daraus abgeleitet konkrete Handlungsempfehlungen, ja, bei Siemens zum Beispiel war mal jahrzehntelang hier so eine Maßgabe, wenn du nicht Nummer 1 oder Nummer 2 gemessen am Marktanteil, am globalen Marktanteil sein kannst in einem Geschäft und das auch auf absehbare Zeit nicht werden wirst, dann geh raus. Ja, das sind dann solche Handlungsempfehlungen. Und dann muss eben geguckt werden, welches der Geschäfte, die wir betreiben, kann denn diese Maßgaben erfüllen und welches nicht? Na gut, die nicht, werden verkauft, die vielleicht können, wird zugekauft und ähnliches mehr. Und schon sind wir eben da bei M&A als eines der wichtigsten Instrumente im Portfolio-Management. Wahrscheinlich noch wichtiger, weil man breiter rezipiert, ist die Kapitalmarkttheorie. Und das ist eben wertorientiertes Management, ja, Value-Based Management. Mal ganz kurz und auf sehr einfachen Nenner gebracht, alle diejenigen Geschäfte, die ihre Kapitalkosten nicht verdienen, ja, die müssen weg. Diejenigen Geschäfte, die eine gute Aussicht haben, die Kapitalkosten zu verdienen, die müssen wir stärken. Das ist mal sehr vereinfacht der kapitalmarkttheoretische Ansatz. Da gibt es dann wieder viele Vorschläge, wie man die Kapitalkosten dann berechnet. WACC sagt Ihnen vielleicht was, Capital Asset Pricing Model sagt Ihnen da vielleicht was. Na gut, und das ist eben aus der Kapitalmarkttheorie dieser Ansatz, der dann sagt, Unternehmen sollen auf ihren Kernkompetenzen aufbauen, damit sie eben ihre Kapitalkosten verdienen können durch eine hohe Wettbewerbsfähigkeit und dadurch eben Wert generieren für die Anteilseigner, ja, für die Investoren, für die Shareholder. Ja, sind wir wieder beim Shareholder-Ansatz. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen sie dazu gezwungen werden. Ja, und das sind wir dann bei aktivistischen Investoren. Das wären also diese beiden Ansätze, die eben da verwendet werden. Ja, das mal zum Hintergrund. Wir kommen ja dann beim Ausblick noch dazu, wann geht die Welle zu Ende. Ich glaube nicht, es gibt ein paar Anzeichen, dass es jetzt wieder in eine etwas andere Richtung geht, aber darüber können wir dann später sprechen.
Ja, ich habe eine Frage zur Präzisierung, und zwar die Frage, woher kommt diese Welle? Wir sehen ja, dass, darauf kommen wir später noch, dass die Aktivisten amerikanische Companies sind. Hat das in den USA begonnen? Wann hat es nach Europa übergeschwappt?
Ja, das hat in den USA begonnen, und zwar sehr stark Mitte, Ende der 80er Jahre, eben mit dieser klaren Dominanz der Shareholder-Value-Theorie. Ich sagte schon Rappaport, aber noch viele andere mehr, die eben argumentiert haben, ein Unternehmen soll nur die Geschäfte betreiben, wo sie auch einen langfristigen Wettbewerbsvorteil haben. Da kommt dann noch dazu sogenannte Best-Ownership-Theorie. Also welches Unternehmen oder welche Organisation ist der beste Eigentümer für ein Geschäft? Und da ist natürlich schon häufig so, dass Unternehmen, die sehr viele verschiedene Geschäfte haben, dass sie einzelne vernachlässigen müssen, zum Beispiel bei der CapEx, also bei der Investition, und die eben dann bestimmte Innovationssprünge nicht mehr mitmachen können, weil ihnen die Investitionsmittel fehlen. Typisches Argument von aktivistischen Investoren. Na gut, und dann nimmt man eben dieses Geschäft raus, bringt es an die Börse oder verkauft es. Und dieser andere Owner dann, sei es die Börse, sei ein anderes Unternehmen, ist viel besser in der Lage, das Potenzial dieses Geschäfts zu heben. Klassisches Beispiel ist eBay. Ja, die hatten mal einen einigermaßen gut gehenden Geschäftsbereich, Electronic Payment Systems. Und da war eben ein aktivistischer Investor der Ansicht, eBay ist nicht der Best Owner für dieses Geschäft, was sich im Nachhinein auch als richtig erwiesen hat, weil eBay natürlich sehr viel investiert hat in seine Auktionsplattform und eigentlich die elektronischen Payment Systems nur so als, zusätzlichen Service, damit halt die Leute, die auf der Plattform sind, ihre Zahlungen besser abwickeln können. Der aktivistische Investor hat dann eBay gezwungen, faktisch das an die Börse zu bringen mit dem Namen PayPal. Und na gut, sieht man ja, welches Potenzial dieser ursprüngliche Geschäftsbereich hatte. Also war es anscheinend wirklich so, dass die Börse plus ein paar Großaktionäre Better Owners für dieses Geschäftsgebiet elektronische Zahlungssysteme PayPal dann waren als vorher. Also das ist so, was eben dann losging Ende der 80er Jahre und sich immer noch stark verstärkt hat in den USA mit dieser Idee Kernkompetenzorientierung bei den Unternehmen. So können sie den größten Wert generieren.
Ja, und ich kann ergänzen, wissen wir alle, PayPal ist heute um ein Vielfaches wertvoller als eBay.
Genau.
Eine Frage noch, eine weitere Frage. Hat das in den USA dazu geführt, dass die Fristigkeit des Haltens von Unternehmensteilen kürzer geworden ist? Das heißt, dass man schneller kauft und verkauft.
Soll ich dazu wieder was sagen?
Ja, das wäre nochmal dich. Ich meine, Herr Klaassen kann auch dazu antworten.
Ja, es ist so, rein vom strategischen Management her stellen sich US-amerikanische Unternehmen ohnehin schmäler auf als kontinentaleuropäische oder chinesische Unternehmen. Schon mit der Idee, wir fokussieren unsere Investments auf eine bestimmte Produktgruppe. Ja, und das ist halt, hat schon Vorteile, gerade im Softwarebereich, bei den digitalen Geschäftsmodellen. Grundsatzproblem ist, dass du zum Beispiel, wenn du ein plattformbasiertes Geschäftsmodell aufbaust, da brauchst du ein extrem hohes Upfront-Investment. Gutes Beispiel Uber. Ja, also Uber baut dieses Geschäftsmodell auf mit einem riesengroßen Upfront-Investment zur Programmierung der Algorithmen und so weiter und so fort. Wenn das aber mal steht, ja, dann hast du Grenzkosten von fast null für jede einzelne Transaktion. Und das führt natürlich schon dazu, dass die Investoren, aber auch das Management, gerade der Unternehmen in diesem Online-Bereich, darauf drängen, okay, wir fokussieren unsere Investments, unser Kapital auf eine ganz bestimmte Technologie, auf eine ganz bestimmte Plattform. Und damit kann man auch Venture-Capital-Firmen zum Beispiel besser überzeugen. Also in den USA ist da schon diese Fokussierungsrichtung auch im strategischen Management, ist auch doch mal unabhängig von aktivistischen Investoren, stärker ausgeprägt als in Europa zum Beispiel.
Vielleicht kann man da auch ergänzend sagen, das zeigt vielleicht auch den Unterschied, warum gerade USA vielleicht für die Aktivisten derzeit nicht mehr so interessant ist wie Europa, weil natürlich die US-börsennotierten Unternehmen haben natürlich aus der Situation gelernt, dass sie sehr schnell auch zum Objekt, Zielobjekt eines Aktivisten werden können. Und deswegen ist das Thema Schwachstellenanalyse da sehr viel verbreiteter als bei uns erst. Also Schwachstellenanalyse heißt, wo bin ich angreifbar als Unternehmen, wo habe ich eine Schwachstelle? Und dieses Thema Konglomeratstruktur, das haben die, glaube ich, auch frühzeitig schon gesehen und deswegen sich natürlich auch weiter fokussiert, um auch nicht so schnell in den Fokus eines Aktivisten zu kommen. Und dementsprechend waren natürlich diese Unternehmen auch so ein bisschen der Sache voraus, ne? Weil die sind natürlich seit den 80er Jahren ist dieser Activism, da hat das einen festen Stellenwert in der Börsenlandschaft. Und bei uns ist es erst 2015 rübergeschwappt und natürlich die Schwachstellenanalyse auch noch nicht so zu Ende geführt worden, wie es vielleicht in den USA schon der Fall ist, ja. Und das leitet natürlich auch gleich zum zweiten Themenkomplex ganz gut über.
Ja. Ja. Ich würde ganz gerne noch eine ergänzende Frage stellen oder in den Raum stellen. Und zwar fällt mir auf, dass zum Beispiel die großen amerikanischen Internetkonzerne, Google, Amazon, Microsoft, Apple, Netflix und so weiter, dass die eigentlich, ich stelle das mal in den Raum und bitte auch dann im Gegenrede, dass sie eigentlich so eine Art Garagenkultur erhalten haben und die auch weiter pflegen. Das heißt also immer wieder kleine Neugründungen im Hause, auch in Konkurrenz zu bestehenden Aktivitäten. Und ich denke, und das ist meine persönliche Erfahrung, dass sie damit eine ganz andere Kultur haben als in Europa. Wir sind da viel konservativer. Also jemand, der bei uns in einem Gebiet ist, da kommt er nicht auf die Idee, ganz schnell mal was aufzuziehen, was also sein Stammgeschäft in Frage stellt. Wie sehen das meine beiden Kombatanten oder Diskussionspartner?
Also grundsätzlich würde ich dir da zustimmen. In den USA ist es auch, ging schon früher los mit Corporate Venture Capital. Also diese Idee, vielleicht auch in einer eigenen Tochtergesellschaft Startups selber zu gründen oder Minderheitsbeteiligungen an interessanten jungen Technologieunternehmen zu nehmen, die dann auch mit Wissen zu versorgen und dann zu schauen, ob man die groß machen kann, und zwar im Sinne von Skalierung. Ja, dass man also schaut, okay, die haben jetzt eine stehende Softwareplattform und dann geht es rein in die Skalierung. Das ist da früher schon losgegangen, aber inzwischen sind gerade auch die deutschen Unternehmen schon sehr stark dabei, bis in den Mittelstand hinein, solche Corporate Venture Portfolios aufzubauen, ja, und da eben dann auch zu sehen, welche neuen Geschäfte man da nutzen kann.
Ja. Bitte, Herr Klaas. Genau, oftmals sieht man ja auch bei den Konzernen, den großen Konzernen, die wir aus dem DAX kennen, die haben dann eigene Entities, die eigentlich nur dieses Venture Capital Geschäft auch betreiben, um sich zu beteiligen an vielleicht erfolgsversprechenden Unternehmensideen, die so ein bisschen auch in deren Konzernstruktur reinpassen. Und da gibt es da wirklich so ganze Abteilungen, die sich da wirklich drauf fokussieren. Und das ist natürlich auch also in Deutschland sehr, sehr gut angekommen.
Gut, danke. Also dann können wir jetzt die Wanderung jenseits des Atlantiks hin nach Europa machen und kommen in die Ecke Punkt 2 der Beispiele. Das sind alles europäische, also ganz konkret deutsche oder deutschsprachige Beispiele. Und da haben wir uns als ersten die Company Grammer vorgenommen. Und Herr Klaassen, dazu haben Sie sehr viel praktisch gearbeitet, auch publiziert. Vielleicht können Sie dieses Thema, was ja die wenigsten kennen, mal beispielhaft erläutern.
Genau. Bevor ich kurz auf Grammer angehe, vielleicht ganz kurz nur, wie ich schon eingehend oder anfangs erwähnt habe, ist es ja so, dass seit 2015 ist deutsche börsennotierte Unternehmen sind zunehmend auch ins Visier der Aktivisten gekommen, die vorher eigentlich als Fonds, als Aktivist in den USA tätig waren. Also es ist wirklich seit 2015 festzustellen, dass der Aktivismus in Deutschland zunimmt. Dementsprechend müssen sich auch börsennotierte Unternehmen darauf sozusagen vorbereiten, dass sie mal in den Fokus eines Aktivisten kommen können. Wann komme ich in den Fokus? Wenn ich beispielsweise zu hohe Cashbestände habe, ein Mischkonzern, Konglomeratstruktur, das ist ja unser Thema hier. Wenn ich in einer Übernahme-Restrukturierungssituation bin, da kann ich mal sehr schnell auch in diese Situation kommen, dass ein Aktivist andockt. Insbesondere dann, wenn ich keinen stützenden Ankeraktionär habe, bin ich ja so ein bisschen dann dem Free-Float ausgeliefert. Und das ist natürlich ein fantastisches Betätigungsfeld für einen Aktivisten. Wie geht der in der Regel vor? Der baut eine Beteiligung auf jeden Fall eine prominente Beteiligung. Das heißt, bei börsennotierten Gesellschaften ab 3% kann man melden. Aber die gehen höchstens vielleicht bis 8%, aber würden jetzt nie größere Beteiligungen aufbauen, weil die versuchen natürlich, den Hebel einzusetzen, nämlich ihre Idee, die sie haben, in Bezug auf die Gesellschaft, in Bezug auf die Veränderungen, sei es in der Corporate Governance, in der Unternehmensausrichtung, in der Strategie, davon mit von dieser Idee, die Sie haben für das Unternehmen, versuchen Sie natürlich andere Player, Aktionäre zu überzeugen, institutionelle, die ja zunehmend auch aktiver werden und nicht mehr so passiv sind, auch dann entsprechend mit an Bord zu holen, um dann am Ende auch mehr Stimmmacht zu haben. Und auf diese Situation muss man sich natürlich als börsennotiertes Unternehmen jetzt vermehrt einstellen und auch im Rahmen der Schwachstellenanalyse muss man schauen, wo bin ich vielleicht angreifbar, wo könnte der Aktivist einen Punkt haben und wie stehe ich dazu? Ja, will ich das jetzt proaktiv in die Hand nehmen, hier Veränderungen herbeiführen oder aber will ich entsprechend hier den Punkt vielleicht verteidigen, vielleicht die Unternehmensbeteiligung, weil ich sage, die macht trotzdem Sinn, auch wenn es Richtung Konglomeratstruktur ausschaut. Das sind so wichtige Hausaufgaben, die gemacht werden müssen, um auch hier entsprechend vorbereitet zu sein. Und die Beispiele, die wir einfach mal mitgebracht haben, zeigen es eigentlich ganz gut, die Vorgehensweise eines Aktivisten. Und da möchte ich gerne mal mit Grammar beginnen. Das sind so viele im Rahmen der Vorgehensweise so klassische Elemente, aber in gewisser Weise war es dann auch wiederum nicht klassisch, aber es zeigt mal ganz gut, wie so ein Aktivist vorgehen kann und wie schnell man auch als börsennotiertes Unternehmen zum Spielball eines Aktivisten werden kann. Ganz kurz im Hintergrund, es gibt die Familie Hastor, das ist eine Milliardärsfamilie aus Bosnien, die waren immer sehr aktiv, auch als Autozulieferer, insbesondere für VW. Haben dort im Zuliefergeschäft ein erhebliches Geschäft mit VW gemacht. Das wurde dann langsam runtergefahren und dann hat man nach und nach gemerkt, dass Hastor entsprechend in einen offenen Konflikt mit VW gerät. Das fing an in Südamerika, hat dann sozusagen eigentlich seine Höhepunkt erstmalig in 2016 gefunden in der Auseinandersetzung im August, wo VW entsprechend Mitarbeiter nach Hause schicken musste. Das waren ja vorgezogene Werksferien, weil allein durch zwei Single-Source-Zulieferer, die blockiert haben, entsprechend da VW dann in Probleme gekommen ist. Und genau dieser Zulieferer, der ist bei der Gamma AG auch ein börsennotiertes Unternehmen im Bereich Kopfstützen. VW ist ein großer Kunde, ist ja eingestiegen über zwei Vehikel, angeblich kein Acting Concert, aber die haben eine veritable Beteiligung aufgebaut. Und irgendwann hat man natürlich sich auch gefragt, was will eigentlich dieser Aktivist? Und insbesondere, wenn Sie keinen Ankeraktionär haben und bei einem Free Float von fast 80% und einer HV-Präsenz von 40%, überlegen Sie schon dann, wenn ein Aktivist eine Beteiligung von über 20% über zwei Vehikel aufbaut. Das war vielleicht auch ein Punkt, wo man sagt, das ist nicht der typische Aktivist. Aber auf jeden Fall hat er eine gewaltige Stimmmacht. Und dieser Aktivist hatte eigentlich nicht kommuniziert, was er denn vorhat. Will er den Grammar-Konzern vielleicht in Einzelteile zerlegen? Was sind seine Absichten? Natürlich hat man da Überlegungen angestellt, was er denn am Ende will. Vielleicht war eines seiner Ziele, entsprechend wie wir es bei Heilberg Guss gesehen haben, den Konflikt mit VW zu suchen, um dann über Erhöhung der Preise Druck auszuüben. Am Ende, dieser Aktivist hat halt nicht kommuniziert, also völlig anders als andere Aktivisten, beispielsweise wie bei ThyssenKrupp, Cevian oder dann Elliott ab 2018 mit an Bord. Die haben halt auch klar gesagt, was sie wollen, was sie für Ziele verfolgen. Aber es gab dann bei der Gramma AG nicht so eine klare Kommunikation. Aus meiner Sicht macht es das Ganze noch viel schwieriger, wenn man gar nicht weiß, was will eigentlich der Aktivist, was sind seine Ziele. Aber damit muss man dann entsprechend umgehen und natürlich aus Sicht des Aktivisten, wenn ich nicht kommuniziere, kann ich auch keine anderen Aktionäre überzeugen. Und so war es dann am Ende eigentlich ein Kampf der Gesellschaft, ein Abwehrkampf gegen diesen Aktivisten, der nicht kommuniziert hat, aber eine veritable Beteiligung hatte. Und dementsprechend lag es natürlich dann an der Gesellschaft, die anderen Aktionäre zu überzeugen auf der dann entsprechenden Hauptversammlung, wo es zum Showdown kam, nämlich da ging es um die Organbesetzung im Aufsichtsrat und damit natürlich auch um die Einflussnahme auf den Vorstand, dort entsprechend eine Abwehr zu organisieren gegen so eine, ich würde es mal sagen, eine Übernahme durch die Hintertür. Denn wenn jemand unterhalb von 30% ist, muss er nach deutschem Recht kein Übernahmeangebot machen an die anderen Aktionäre, also kein Exit bieten. Aber gleichwohl, bei einer niedrigen HV-Präsenz von vielleicht 40-42%, kann ich mit 23% komplett den Aufsichtsrat austauschen und dann Einfluss nehmen. Und das war eigentlich die Bedeutsamkeit der Situation hier. Und da war es natürlich daran gelegen, dass das Management die restlichen Aktionäre überzeugt und entsprechend bewegt, gegen diese, sagen wir mal, versuchte Kontrollübernahme durch die Hintertür zu stimmen, was dann auch erfolgreich geklappt hat. Interessanterweise, dieser Aktivist hat wirklich nie kommuniziert, was er eigentlich will, ob er aufspalten will, beispielsweise in eine Sparte Kopfstützen für den normalen Automotive-Bereich oder Commercial Vehicles. Das wurde nicht kommuniziert, oder ob es allein nur das Thema war, ich verschaffe mir Kontrolle über dieses Unternehmen und nutze das dann im großen Kampf mit VW. Bis heute keine klare Antwort. Es gab viele Gerichtsverfahren, aber das wurde nie richtig kommuniziert. Also wie wir da an dem Beispiel sehen, eigentlich ein Aktivist, der sich verschiedener Mittel bedient hat, um Einfluss zu nehmen, aber nicht der ganz klassische Aktivist. Den ganz klassischen Aktivisten würde ich dann auch eher so in dem Bereich Cevian, Elliott in Bezug auf ThyssenKrupp sehen. Die sind ja relativ früh, ist ja Cevian schon eingestiegen. Mitte 2015 hat eine Beteiligung aufgebaut bei ThyssenKrupp. Und Cevian ist ja auch als langfristiger, sage ich mal, Aktivist und auch ein bisschen als Partner, als Transformator auch entsprechend bekannt. Hatten wir ja bei Bilfinger auch schon gesehen. Die haben da einen längeren Atem und in diesem Bereich, ja, dieser Transformation haben die natürlich klare Zielsetzungen, aber wollen dann auch mitgestalten und idealerweise auch eine Position im Aufsichtsrat haben, was ja auch dann entsprechend Cevian bekommen hat bei ThyssenKrupp. Aber natürlich auch haben sie einen Fokus. Am Ende wollen sie natürlich den Share Value steigern, insbesondere dadurch, dass sie sagen, das ist ja auch das Thema, was wir hier haben, dass man irgendwo die Konglomeratstruktur vielleicht der Gesellschaft nimmt und dann mehr eine Fokussierung hat und dass das dann auch zu einem erhöhten Börsenkurs führt. Da hat man auch bei ThyssenKrupp gesehen, dass da auch entsprechende Versuche natürlich gab, auch der entsprechenden Umsetzung. Am Schluss ist es auch mal gesteigt, 2018 dann gescheitert bei der Aufspaltung in die beiden Teilbereiche. Und am Ende ist jetzt keine Aufspaltung in dem Sinne herbeigeführt worden, aber dann am Ende Verkauf des entsprechenden Aufzugsgeschäftes für 17 Milliarden sind in die Kasse gegangen. Und klar, das Thema Stil ist immer noch ein Thema. Wie geht man damit um? Da ist aus meiner Sicht ein Aktivist in Deutschland tätig geworden und hat klar kommuniziert, was er will, was sind seine Ziele, und hat auch versucht, andere Player, Aktionäre zu überzeugen, um dann entsprechend die Zielsetzung zu erreichen, auch entsprechend durch eine Einflussnahme auf die Organbestellung. Ende mit dem Ziel, so den Aktionärswert natürlich zu steigern, den Aktienwert. Also das sind eigentlich interessante Beispiele auch, die klar so belegen, wie Aktivisten agieren und welche Zielsetzungen sie verfolgen.
Herr Klassen, an dieser Stelle würde ich ganz gern ThyssenKrupp etwas ergänzen. Ja. ThyssenKrupp kommt ja aus einer ziemlich dramatischen Schieflage, angefangen durch deren Milliardenfehlinvestitionen in Brasilien. Wir haben dort ein riesen Stahlwerk gebaut und hat alles nicht funktioniert. Viele, viele Milliarden verloren. Hatte dann versucht, sein Stahlgeschäft zu retten durch ein Joint Venture mit Tata. Das ist von der Kartellbehörde untersagt worden. Haben dann ihr Stahlgeschäft, ihr Hauptgeschäft nicht richtig stabilisieren können. Der Hauptcashbringer ist das von Ihnen bereits genannte Aufzugsgeschäft. Daneben haben Sie eine ganze Reihe von Beteiligungen an Werften, an Technologieunternehmen, Elektronikunternehmen und so weiter und so fort. Und die hatten dann also netto Finanzschulden von 7 Milliarden, 6 Milliarden Pensionsverpflichtungen. Und damit wurde der Druck immer größer. Und dann haben die aktivistischen Investoren durchgesetzt, dass das Aufzugsgeschäft verkauft wird. Aber dieses Aufzugsgeschäft war eigentlich der eigentliche Cashbringer. Und jetzt ist im Grunde genommen die Rest-Company ThyssenKrupp in eine sehr schwierige Lage gekommen, besteht nur noch aus einem Konglomerat von cash-verbrauchenden Companies, hat eigentlich nicht mehr die eigene Kraft, sich nach oben zu wirtschaften, haben momentan eine Vorstandsfrau, die versucht, die Reste hier zusammenzukehren. Und insofern, ja, es ist vielleicht nur eine Zeit, Rettung auf Zeit. Thyssen versucht momentan, die Aufzugssparte, die immer noch in starken roten Zahlen ist, in ein Joint Venture zu bringen oder eher jetzt zu verkaufen, weil sie gar keine Chance mehr haben unter der starken Konsolidierung des Stahlgeschäftes. Das heißt, am Ende bleiben dann wahrscheinlich eine Summe von Werftbeteiligungen, Schiffselektronik und so weiter übrig, von denen ich die so einschätze, dass kein einziger in der Lage ist, sich selbst zu wieder auf die Beine zu heben. Und so ein bisschen in die Zukunft geguckt, in die Zauberkugel, vermute ich, dass dieser Konzern am Ende zerfallen wird. Also insofern muss man sich die Frage stellen, sicher, die Aktivisten haben hier einiges vorangebracht. Auch Elliot war ja dabei, aber die Perspektiven für den Bestand des Konzerns ThyssenKrupp sehe ich also sehr schwach.
Ja, belegen ja eigentlich auch die aktuellen Quartalzahlen, dass auch, ich meine, da ist ein 17 Milliarden Zufluss gekommen, auch für die Schuldentilgung, aber da wird so viel Geld gerade verbrannt, auch insbesondere im Stahlgeschäft, dass da natürlich auch selbst so ein toller Verkaufserlös sehr schnell sicherlich auch aufgebraucht sein wird. Und in der Tat sehe ich das auch so, dass eigentlich da jetzt etwas zurückgeblieben ist, ohne den einzigen Cashbringer, nämlich das Aufzugsgeschäft. Und da fragt man sich natürlich auch, ob das dann in der Ausrichtung des Konzerns wirklich eine sehr sinnvolle Entscheidung war, weil am Ende für den Börsenkurs hat es ja auch nicht viel gebracht. Und damit auch nicht für das eigentliche Anliegen des Aktivisten, weil Severn ist ja jetzt nicht mit dem Aufzugsgeschäft mitgegangen. Die sitzen noch immer bei ThyssenKrupp und sehen natürlich jetzt auch, irgendwo ist dann das ganze Geld, was man sicherlich eingenommen hat, vielleicht auch nutzen wollte für eine bessere Fokussierung der verbliebenen Bereiche, wird natürlich durch die Bereiche wie das Stil auch entsprechend verbrannt. Ja,
die Zentrifugalkraft ist mittlerweile sehr groß und es gibt dann vielleicht auch nur wenig Gründe, diese verschiedenen Companies noch zusammenzuhalten. Ja. Und damit ist es so, wie es ist. Nicht alles auf dieser Welt hat ein Ende und es ist auch nicht garantiert, dass eben eine berühmte Krupp auf ewig besteht, muss man dann sehen, wie sich das weiterentwickelt. Es klingt sehr, sehr jetzt sehr lieblos und klingt auch vielleicht traurig für den Standort Deutschland. Man kann es nicht genau vorhersehen, aber die Weichen sind im Grunde genommen schon gestellt. So, dann verlasse ich etwas lieblos ThyssenKrupp. Wir haben noch als Dritte hier uns vorgenommen, kurz über die ABB zu sprechen. ABB ist ein viel einfacherer Case. Die haben auch Aktivisten an Bord. Gibt es verschiedene Kämpfer, die hier tätig waren. Auch Cevian ist hier aktiv geworden und hat sich mit dem Vorstand gestritten, auseinandergesetzt. Und da ging es zunächst mal um einzelne Sparten, die ausgegliedert werden sollten. Zwar die Stromnetzsparte, ein langer Kampf und am Ende hat sich Cevian durchgesetzt gegen den Willen des Vorstands und die Stromnetzsparte wurde verkauft. Herr Klassen, wollen Sie ein bisschen weiter erzählen, denn die Story geht ja noch weiter.
Genau, und das Interessante war auch da natürlich, klar, das war das Thema Konglomeratstruktur. Im Rahmen der Schwachstellenanalyse könnte man es natürlich als Schwachstelle entsprechend sehen, eine weitere Fokussierung. Und da war das Thema, also der Aktivist hat natürlich darauf gedrängt, dass entsprechend es zum Verkauf dieser Stromnetzsparte kommt, ist dann ja auch 2020 an Hitachi gegangen. Und da war natürlich immer der Punkt, führt das dann zu steigenden Börsenkursen? Da war natürlich das Thema, was passiert mit dem Verkaufserlös? Und da wurde damals dann versprochen, ja, wenn wir dann den Verkauf machen, dann würden wir einen Share-Buyback machen. Klar, das wird natürlich am Ende, wenn die Gesellschaft dann Aktien rückerwirbt, mit den Geldern, die eingenommen würden, hätte das sicherlich dann steigende Nachfrage, entsprechende Entwicklung im Börsenkurs. Aber auch hier war es so, ich glaube, der Share-Buyback ist bislang nicht durchgeführt worden. Und man muss sagen, die Aktie hat sich auch nicht besonders gut entwickelt, obwohl vielleicht hier mehr so eine Fokussierung im Sinne des Aktivisten ist. Also das hat sich eigentlich nicht entsprechend fortgeschritten. Und was man jetzt sieht, jetzt im August 2020 hat Cevian eigentlich den Anteil auch weiter reduziert, ist unter 5% gegangen und verabschiedet sich so langsam. Und in der Schweizer Presse gibt es dann auch Artikel, ja, was hat hier unser aktivistischer Investor jetzt vollbracht? Am Ende Börsenkurs hat sich nicht bewegt. Die Stromnetzsparte ist weg und jetzt verabschiedet er sich so langsam in den Corona-Wirren. Also auch nicht unbedingt ein Einflussnahme eines Aktivisten, wo man vielleicht sagt, das war jetzt positiv.
Ja, ich greife nochmal in die Geschichtskiste zurück. Also ABB steht ja für ASEA Brown Boveri. Und diese Firmengeschichte, also das Joint Venture der Zusammenlegung des ASEA-Geschäfts und Braun-Boveri-Geschäftes, fällt eigentlich der ABB heute auf die Füße. Und lange Zeit hatten die Schweden als großes Ziel, den ganzen Konzern zu zerteilen in eine Elektronik- und eine Automatisierungsfirma. Bis vor kurzem war das eigentlich auch noch das Ziel, so das Bedrohungsszenario. Und insofern ist ganz interessant, wie sich die Richtung dann ändern. Sie sagen es, wenn sich Cevian weiter zurückzieht und sagen, da kann man nichts Großes bewegen und Corona bremst uns, dann bleibt vielleicht die ABB in der jetzigen Form noch länger bestehen. Ob das sehr attraktiv ist, wissen wir nicht. Ich wollte nur sagen, wie sich da die Geschichte auswirkt und auch die Richtungsänderung relativ kurzfristig ändert.
Ich denke, man kann, wenn ich da mal aufsetzen darf, die Beispiele auch mal gut nutzen, um zu überlegen, wie die Maßnahmen und die Wirkung sind von aktivistischen Investoren. Sie greifen Unternehmen an, Herr Klasen hat es ja schon gesagt, die auffallen zum Beispiel durch zu niedrige Kapitalrendite, die auffallen durch Governance-Probleme zum Beispiel, ja, die auffallen dadurch, dass sie irgendein spezielles Event passiert ist, das eben daneben gegangen ist. Ja, Beispiel Bayer Monsanto, ja, die große Monsanto-Übernahme. Ja, als dann die Klagen reingekommen sind, waren auch gleich ein aktivistischer Investor an Bord. Das ist so eventgetrieben. Warum machen die das? Naja, weil sie eben vermuten, dass da in Anführungsstrichen schlummernde Werte sind. Entweder weil ein ungeeignetes Management da ist, das hören die Damen und Herren natürlich bei den Unternehmen da nicht gern, weil die Organisationsstruktur des Unternehmens nicht passt, zu komplex aufgrund einer zu großen Breite von verschiedensten Geschäften zum Beispiel, weil Dissynergien sogar da sind. Ja, typisches Beispiel diese Quersubventionen, die zwischen Geschäftsbereichen sich da über Jahre da halten. Ja, das sind Dissynergien. Naja, dann kommen aktivistische Investoren, üben Druck aus und von daher müsste man eigentlich mal sagen, naja, makroökonomisch, kapitalmarkttheoretisch, aber auch und aus Sicht des strategischen Managements ist das eigentlich nicht schlecht, was die da machen. Und vom Grundsatz her verbessern sie die Effizienz im Sinne von einer Reallokation von suboptimal eingesetzten Assets, ja, um es mal so ein bisschen theoretisch auszudrücken. Also aus der Sicht gesehen ist diese Tätigkeit von aktivistischen Investoren zunächst mal nicht von Grund auf schlecht. Ja, natürlich, die Manager in den Unternehmen sehen das natürlich überhaupt nicht gern, ist ja klar, weil das eine disziplinierende Kraft ist, die, Herr Klasen hat es angedeutet, in den USA ziemlich gut funktioniert. Ja, da gibt es auch viel vorauseilenden Gehorsam. Ja, sobald man sieht, oh, da ist ein Geschäftsgebiet, das wächst jetzt so richtig nach oben. Ah ja, können wir das nicht zu 60-70% an die Börse bringen, ja, um eben da wieder den Argumenten der Aktivisten da zu entgehen. Aber was muss man auch bedenken? Ich muss natürlich schon fragen, ich meine, diese aktivistischen Investoren haben zum einen ganz klare eigene Ziele und die können auch kurzfristiger Natur sein, einfach irgendwie Geld rausziehen. Ja? Das sind gerade diese Leerverkaufsstrategien, die ja einige machen. Ne? Leerverkaufen, das Management schlecht reden, und dann mit Gewinn die Leerverkaufsposition dann wieder auflösen. Zum Zweiten, wieso sollten die aktivistischen Investoren von außen besser beurteilen können als das Management, ob das wirklich eine strategische Fehlposition ist? Haben die wirklich alle Informationen, um das einschätzen zu können? Und zum Dritten, wenn sie dann angreifen, schwächt das Unternehmen. Die ganze Management-Attention, Management-Kapazität ist so viel in Besprechungen damit Juristen, ne? Wie wehren wir das ab? Dann kommt es zu Anfechtungsklagen in der Hauptversammlung. Wir können wichtige strategische Entscheidungen gar nicht umsetzen. Ja, da gibt es wieder Anfechtungsklage. Ja, da müssen wir hier wieder aufpassen. Dürfen wir mit dem reden, mit dem dürfen wir nicht reden und ähnliches. Das heißt, es führt zu einer Schwächephase des Unternehmens. Und das ist ganz klar auf der negativen Seite dann zu sehen. Also vom Grundsatz her kann es positive Wirkungen haben. Aber eben, naja, wenn die aktivistischen Investoren dann eben auf Basis von kurzfristigen, eigennutzorientierten Zielen und falschen Informationen handeln, dann kann es zu einer Schwächung von bisher dann gesunden und strategisch eigentlich auch gut aufgestellten Unternehmen dann kommen. Und da muss man dann im Einzelfall sehen, wie sich das dann entwickelt. Vielleicht noch ein spezieller Punkt, das sind diese Governance-getriebenen Angriffe der Aktivisten, wenn es in der Governance nicht passt. Also wenn Aufsichtsrat und Vorstand, um mal in unserem Governance-System zu bleiben, eben ihre eigentlich vom Aktiengesetz vorgesehenen Aufgaben, ich formuliere es mal vorsichtig, nicht in vollem Umfang erfüllen. Ja. Gutes Beispiel ist da Stada. Ich weiß nicht, ob Sie sich da noch erinnern, wo eigentlich, wenn man sich ein bisschen mit den Unternehmen beschäftigt hat, da war ein Vorstandsvorsitzender, der über allem gethront hat und Ähnliches mehr. Und dann ist halt das schon ein Korrektiv, diese aktivistischen Investoren, die dann gerade solche Probleme dann auch angehen können. Ja. Also zusammenfassend, da gibt es schon auch viele positive Wirkungen, aber kann eben auch sein, dass gesunde Unternehmen geschwächt werden.
Ja. Ich finde auch, Stada ist auch ein interessantes Beispiel für diesen Governance-Aktivismus und in welch kürzester Zeit eine solche Veränderung herbeigeführt werden kann, nicht nur im Vorstand-Aufsichtsrat, sondern auch bis zur Veränderung der Eigentümerstruktur. Und wenn man das dann auch nochmal parallel zum Börsenkurs liegt, ich weiß noch genau damals, das war, glaube ich, 2016 ging es los mit AOC, einer der deutschen Aktivisten, der hatte ein Ergänzungsverlangen für die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung gemacht und hatte gerade also Einflussnahme auf den Aufsichtsrat nehmen wollen. In dem Zeitpunkt war der Börsenkurs bei ca. 33 Euro. Und das war natürlich ein Angriff kurz vor Ende der Ergänzungsfrist für die ordentliche Hauptversammlung, gepaart mit einem medialen Angriff auf die handelnden Personen. Also das war ein Aktivist par excellence, so wird man sowas starten. Dann natürlich gab es diese Auseinandersetzung über die richtige Organbesetzung, auch mit einer High Noon HV, wo beide Seiten sich bestens positioniert hatten zur Organbesetzung. Und am Ende, muss man sagen, durch das Übernahmeangebot bis zum Going Private der Gesellschaft und das alles innerhalb von 3 bis 4 Jahren, also eine irre Transformationsgeschwindigkeit. Und am Ende wurde den Aktionären, glaube ich, mit in der letzten Runde, das heißt dann ja immer kurz vor dem Delisting, 80 Euro geboten, nicht? Also das ist schon enorm, von 33 auf 80 Euro und so eine Veränderung in dieser kurzen Zeit. Und vorher war das so eigentlich eine Gesellschaft ein bisschen im Dornröschenschlaf. Da war immer das gleiche Management, da ist nie viel passiert, gab immer Dividende, aber auch der Börsenkurs war recht statisch.
Ja, also die Aktivisten, glaube ich, bringen immer viel Bewegung rein, wo vorher Ruhe war, wo nichts passiert ist. Da kommt dann auf alle Fälle Bewegung, ist eine neue Partei. Und auch das Beispiel ThyssenKrupp zeigt, dass sich die Allianzen intern sehr, sehr schnell ändern können. Nicht Aufsichtsrat gegen Vorstand, einzelne Vorstände dafür, andere dagegen. Allianzen mit einzelnen Investoren gegen einzelne Investoren. Es gibt ja sogar Beispiele, wo Vorstände aktivistische Investoren reinholen, um ihre Vorstellungen zum Umbau des Unternehmens durchzusetzen. Kann sehr positiv sein. Reinhard sagte schon, es geht darum die Frage, ist es jetzt kurzfristig, wird da ein Strohfeuer entzündet, also kurz Cash generiert, sodass der Aktivist dann sehr schnell wieder aussteigt, egal mit welchen Mitteln, und ist es strategisch langfristig orientiert. Da muss man, glaube ich, als Einzelaktionär sehr genau drauf gucken und sehr aufpassen, weil sich die Richtung sehr schnell ändern kann. Und es geht ja bis in die Richtung, dass so ein Unternehmen dann völlig ausgehöhlt wird. Da gibt es also eine Reihe von Beispielen, also Karstadt Quelle und so weiter, die also dann völlig von der Bildfläche verschwinden. Also oder Unternehmen, bei denen nur noch der Name übrig bleibt, nicht, hat dann weniger mit dem Aktivisten zu tun, mehr mit unternehmischer Fehlsteuerung. Der Name AEG ist von der Bildfläche verschwunden, oder die Company ist verschwunden, den Namen gibt's noch. Das ist dann Teilnahme von Electrolux zum Beispiel. Also es gibt viele, viele Modelle. Ich glaube, was wir hier beleuchten sollten und was unsere Aussage sein sollte, es ist nicht nur eines, nicht gut, nicht schlecht. Und als Einzelaktionär sollte man sehr stark aufpassen. Und es gibt viele Möglichkeiten an Allianzen. Der Aktivist, der ja typischerweise dann nur vielleicht 30% hält, verbindet sich dann häufig auch mit Ankeraktionären, langfristigen Aktionären. Also es ist alles möglich und die Spielwiese ist breit.
Ich meine, es ist halt sehr spannend und komplex einzuschätzen, ob ein Aktivist recht hat mit seinem Angriff oder nicht. Beispiel heute Morgen hat ein Hedgefonds angefangen, die Arealbank anzugreifen. Jetzt dachte ich immer, ich bin jetzt kein Bankenexperte, aber dass die Arealbank noch eine der sehr guten deutschen Banken gewesen sei. Also müsste man jetzt einschätzen, dieser Hedgefonds hat ja recht, und zwar hat er explizit gesagt, die Arealbank hat die falsche Strategie. Sie nutzt ihr Potenzial nicht aus. Die hat wohl 5% Eigenkapitalrendite und nach Berechnung des Hedgefonds müssten es eigentlich 9% sein. Also müsste man jetzt einschätzen, hat dieser Hedgefonds, der ein paar Prozent Anteile an der Realbank hat, haben die recht, die Leute dort? Ist das die falsche Strategie? Heben die das Potenzial nicht bei der Realbank? Oder, wenn man es mit den Peers vergleicht, ja, so schlecht stehen die nicht da, ne? Die soweit ich die Zahlen kenne. Ist das jetzt ein Angriff, der nur ganz kurzfristig darauf abzielt, hier kurzfristig eben Aufspaltungsfantasie zu erzeugen, damit der Kurs kurzfristig nach oben geht? Oder vielleicht hat dieser Hedgefonds auch eine Leerverkaufsposition, weiß man ja immer nicht so genau. Und das dann im Einzelfall einzuschätzen, das ist natürlich eine spannende Aufgabe.
Ja, und das ist ja nicht nur spannend für das Einzelunternehmen, sondern auch signifikant für die Branche. Die Bankbranche ist ja bekanntermaßen extrem überbesetzt, gerade in Deutschland. Deshalb haben wir da sehr schlechte Renditen. Und die Bewegung, die es momentan gibt, niedrige Zinsen und Kunden mit heranziehen zu den Kosten und dann digitale Bankmodelle einzuführen. Naja Gott, wir haben dann Wirecard, dazu brauchen wir nichts weiter zu sagen, ist vielleicht ein Extremexponent, der vorgegaukelt hat, neue Geschäftsmodelle zu machen. Das Ganze war ein Betrug. Aber gut, das ist nicht unser Thema heute. Wir sind damit mit dem Punkt 3, Player und Allianzen, soweit durch. Und kommen auf den Punkt 4, auf den letzten Punkt unserer Podiumsdiskussion, Ausblick. Wie lange bleibt diese Welle? Was verändert sich? Und da geht es mir um die Frage, neue Geschäftsmodelle. Wir haben viele neue Ansätze zum Thema digitale Geschäftsmodelle. Wir haben sogenannte Ökosysteme. Jeder versteht was anderes darunter. Wir haben virtuelle Industrien. Wir haben die Auflösung von Unternehmensgrenzen, also wo Wettbewerber plötzlich direkt miteinander arbeiten. Also das sind schon manchmal an der Grenze, dass wir vielleicht für einen Klassen interessant, dass sie dort praktisch am Horizont da ganz neue Kartelle gründen. Und wir haben den Übergang von Lieferanten zu Kunden, wo also der Kunde mit zum Lieferanten wird, also die Prosumer oder Flexumer, alles technische Fachbegriffe. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, und das ist eigentlich die ich jetzt hier in diesen Raum stellen werde, sind dieses neue Modelle, die dann die alten oder das alte Modell, das bisherige Modell der Zerlegung ersetzen werden oder lebt das weiter nebeneinander? Jede Welle hat mal ein Ende und man darf als Professor, jetzt sage ich es dir, Reinhard, natürlich nie sagen, was wird. Das ist immer sehr schwierig. Ich komme erst der Praxis, brauche da nichts dazu sagen. Stell die Frage mal in den Raum, was kommt jetzt?
Ja, also ich sehe eigentlich drei große Entwicklungstendenzen. Die eine ist, es ist ja so, wenn man sich die rechtlichen Rahmenbedingungen anschaut in den letzten Jahren, werden die Aktionärsrechte von der Tendenz her eher gestärkt. Ja? Zum Beispiel Vergütungsberichterstattung und Genehmigung. Ja? Das sind natürlich alles gute Ansatzpunkte für aktivistische Investoren. Immer mehr Auskunftsrechte der Aktionäre und so weiter. Da kann man dann viel Druck ausüben. Sodass gerade in Deutschland und Europa, ich glaube, dass das rechtliche Feld für aktivistische Investoren eher besser wird. Ja, ob man das gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, diese doch deutlich gestiegene Anzahl an aktivistischen Attacken in Deutschland und Europa ist auch darauf zurückzuführen. Und das wird vom rechtlichen Umfeld her so weitergehen. Eine zweite Sache, ich glaube, dass eine neue Art von aktivistischen Investoren auftreten wird. In der Literatur heißen die ESG-Investoren, also Environment, Social, Governance. Das heißt also, Aktivisten, die jetzt mal gar nicht mal so primär den kurzfristigen finanziellen Erfolg im Visier haben, sondern eben Stichwort pluralistische Unternehmensführung, also nicht mehr nur Gewinnmaximierung, sondern eben auch ja, Environment-Gesichtspunkte, Governance-Gesichtspunkte, Corporate Social Responsibility und so weiter. Ein Schub hat das gekriegt durch die geplante Übernahme von ISS durch die Deutsche Börse. Ja, eine deutsche Börse, sozusagen der Repräsentant des Kapitalmarkts. Und ISS heißt zwar offiziell Aktionärsberater, aber im Endeffekt machen die nichts anderes, als Unternehmen hinsichtlich ESG-Kriterien einzuschätzen. Die haben da so ein Rating Ja, und dann sagen sie, okay, das ist ein Unternehmen, das ist gut in ESG und das weniger und das überhaupt gar nicht. Und wenn die deutsche Börse schon 1 Milliarde ausgibt, um sich so ein Know-how an Bord zu holen, dann sieht man schon, dass diese Kriterien wichtiger werden. Und ich denke mal, da wird es auch aktivistische Investoren geben, wo immer die herkommen, die sich dann, nennen wir es Social Activism oder wie auch immer, die sich da dann betätigen werden. Dritter Punkt, um auf einen Aspekt zurückzukommen, den du gerade genannt hast. Diese viele der neuen Geschäftsmodelle, ja, Business Ecosystems, digitale Ökosysteme, wie immer man es nennen will, da ist die Konstruktion schon eine andere. Da wird ja sehr viel gearbeitet mit strategischen Allianzen. Also nicht jetzt Beteiligungen oder gar Mehrheiten oder gar Komplettakquisitionen, sondern langfristige, sehr detaillierte Kooperationsverträge mit mehreren oder vielen anderen Unternehmen, sodass man insgesamt dann eben so einen kompletten Service dann anbieten kann. Das ist kein gutes Spielfeld für solche aktivistischen Investoren. Ja, da fehlt ihnen ja so ein bisschen die Angriffsfläche. Also das glaube ich, in dem Gebiet werden wir das jetzt nicht ganz so, so oft sehen. Ja, das wären also so diese drei Tendenzen, die ich jetzt so sehen kann.
Ja, man würde dieses Gebiet ja in die Kategorie Non-Equity oder Kooperation benennen. Und das wäre dann auch kein Thema, sagen wir, für engeres M&A. Und das sind auch Dinge, die sich dann sehr schnell bewegen, wo man mal sich zusammenschließen kann, wo man wieder auseinandergehen kann. Meine Frage darauf ist praktisch so als abschließende Frage für unser Podium. Wie wirkt sich das alles auf das klassische M&A aus? Müssen wir uns anders ausrichten? Wird uns M&A-Leuten das Geschäft aus der Hand genommen? Kommen neue Dinge hoch? Müssen wir den Bundesverband neu benennen, weil wir mehr Non-Equity, mehr Kooperation haben, weil wir weggehen? Ich komme auf deinen Punkt, Reinhard, von der reinen Wertorientierung auf die Werteorientierung. Ist das überhaupt tragfähig? Muss ich auch die Frage stellen, ob diese idealistischen Modelle dann am Ende wirklich konkurrenzfähig sind. Ich stelle das mal in den Raum, aber auch vor dem Hintergrund jetzt auf das klassische M&A-Geschäft versus andere Geschäfte, um die sich dann vielleicht andere Arten von Berater kümmern können.
Ja, wenn ich was dazu sagen darf, also dieses klassische M&A-Geschäft wird es immer noch geben. Das wird sich inhaltlich teilweise verändern. Ich sagte gerade schon mal so Corporate Venture. Ich glaube, dieses Investieren in noch relativ junge Unternehmen, vielleicht sogar Unternehmen, die noch kein nachhaltiges Geschäftsmodell haben, ich glaube, das wird wichtiger werden. Und da braucht man natürlich dann auch von der M&A-Seite als Berater oder dann im Unternehmen selber auch noch ein paar andere Fähigkeiten oder Instrumente, weil zum Beispiel mit klassischer Unternehmensbewertung kommt man da halt dann nicht sehr weit. Ja, da müssen wir halt dann viel mehr in die Technologie dann auch reingehen, viel mehr in die Marktabschätzung dann reingehen. Da wird sich inhaltlich einiges dann ändern.
Ja, meine letzte Frage an Herrn Klaassen. Herr Klaassen, Sie als Anwalt, würde das Ihr Geschäft verändern? Sehen Sie da neue Geschäfte? Verschiebt sich das von M&A in andere Richtungen? Denn das ist ja alles auch mit Verträgen verbunden.
Definitiv. Also klar, ich glaube daran, dass wir, gut, wenn es eine Transformation geben wird, und ich glaube, die können wir auch nicht ausschließen, aber vielleicht werden wir eher in so hybriden Modellen dann arbeiten. Also ich glaube, es wird immer das klassische Equity-Geschäft geben, das klassische SBA, was ja für uns Anwälte sozusagen Lohn und Brot darstellt. Das wird sicherlich geben, aber vielleicht ist das zusätzlich noch gepaart mit Kooperationsabkommen, mit eher Non-Equity-Regelungsmaterie. Aber auch das am Ende des Tages, glaube ich, brauchen wir immer irgendwie ein Vertrag zwischen den Parteien, egal ob der sich fokussiert auf den Erwerb einer Aktie oder ob er irgendwie die Rechtsbeziehung zwischen zwei Partnern regeln soll, weil ich glaube, ohne so eine vertragliche Regelung kommen wir nicht hin. Und das muss halt im Vorfeld, sollte man das auch dokumentieren, sozusagen die Spielregeln aufzeigen und die auch vertraglich absichern. Und ich glaube, da wird es auch für uns Anwälte dann auch was zu tun geben, weil auch selbst bei so bei so einem Zusammenleben, das ist ja teilweise noch komplexer, als wenn ich einfach nur meine Beteiligung verkaufe, weil da muss ich auch die Zukunft mitgestalten. Und da gibt es, glaube ich, auch interessante zusätzliche Tätigkeiten auch für den Anwalt, vielleicht weniger Equity-lastig, Aber in der Tat, man muss so eine Beziehung regeln und die auch juristisch sicher regeln.
Ja, danke schön. Dann resümiere ich mal, das Geschäft wird bunter, wird lebendiger. Ich glaube, das ist von Vorteil. Und alte Strukturen sind nicht für die Ewigkeit, aber klassisches M&A und die neuen Bewegungen werden weiter nebeneinander bestehen. Jetzt öffne ich mal für diejenigen, die hier brav zugehört haben, weil ich nicht alle sehe, schalte ich mal die Mikrofone an. Muss mal gucken, wie ich das hier hinbekomme. Das dauert ein bisschen, bis ich bei allen durch bin. Jetzt bin ich bei dem Herrn Weichert. Weil ich Sie nicht alle sehe, muss ich das jetzt mit der Einzelschaltung hier machen. Jetzt schaue ich mal. Der Herr Betz. So, jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich jetzt noch... Das dauert ein bisschen. Wie fehlt mir hier noch das richtige Geschick? Kann ich das summarisch machen? Das weiß ich momentan nicht. So. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie darauf reagieren müssen, ob ich, wenn ich Ihnen die Möglichkeit gebe, dass Sie dann Ihr Mikrofon anschalten. So, haben wir jemanden, der hier noch eine Frage stellen will? Ich versuche es jetzt mal weiter. Bei Herrn Betz bin ich gerade.
Dürfen. In diesen Zeiten ist es dann doch ein bisschen neu, vor einem Bildschirm zu stehen. Und
ja, hallo?
Ja, gar nichts.
Ich glaube, es kann jeder individuell sein Mikrofon anschalten.
Ja, das meine ich auch. So. Ja.
Also könnt halt einfach
versuchen Sie mal, gehen Sie mal auf das Mikrofon-Symbol und schalten Sie sich mal ein.
Gut, und wenn jemand eine Frage hat, kann er ja vielleicht auch einfach losreden. So viele sind wir auch nicht.
Ja, ja.
Dann,
ja, wir müssen nur hören. Das ist natürlich die Voraussetzung.
Dann teste ich das mal gerne. Markus Tscherner hier. Können Sie mich hören?
Ja, wir können Sie hören.
Wunderbar, alles klar. Also erstmal vielen Dank für die Beiträge. Das ist sehr spannend. Ich meine, da werden wir in Zukunft wahrscheinlich noch viel erleben. Ich habe eine Frage bezüglich möglicher neuer Kräfteverteilung im deutschen Markt. Und zwar, also jetzt beispielsweise die Wirtschaftsmagazine wie Kapital haben jetzt gerade in der neuen Ausgabe nochmal das Thema aufgebracht, dass der Staat sich jetzt im Zuge der Corona-Krise beziehungsweise deren Mitigation stärker einbringt in verschiedenen Rollen im Kapitalmarkt, sei es jetzt vielleicht als Gesellschafter oder zumindest über die KfW als massiver Kreditgeber, wird das das Umfeld, also meine Frage ist jetzt an Sie, ob das diese Bewegung erstens länger anhalten könnte und zweitens, ob das die Spielregeln für die aktivistischen Investoren möglicherweise verschlechtern würde, weil wir eben jetzt einen neuen, auch auf der Equity-Seite, vor allem einen neuen Ankerinvestor haben könnten, der eben Bundesregierung heißt oder Bundesrepublik Deutschland.
Herr Klaassen, wollen Sie darauf eingehen? Sie sind ja der Anwalt und Sie haben ja diese komplizierten Konstellationen vielleicht am realen Objekt hautnah erlebt und mitgestaltet.
Genau, ich kann mir durchaus vorstellen, je nachdem, wie lange die Corona-Krise andauert, dass vielleicht auch Equity-Beteiligungen des Staates zunehmen könnten. Ich meine, wenn wir uns die Commerzbank beispielsweise anschauen, das ist natürlich keine Corona-bedingte Equity-Beteiligung des Staates, sondern durch die Finanzkrise bedingt. Aber auch da hat sich ein Aktivist ja auch eingeloggt, eigentlich in PE-Gesellschaft Cerberus, aber die natürlich nach 2 Jahren auch ein bisschen aktiver wurde und da sicherlich auch Einfluss genommen hat. Und es gab ja auch jetzt kürzlich die Veränderungen im Vorstand und im Aufsichtsrat, insbesondere in der Aufsichtsratsspitze, weil Cerberus da ja auch geäußert hat, dass die unzufrieden sind mit der strategischen Ausrichtung. Und ich kann mir durchaus vorstellen, gut, Cerberus ist, glaube ich, nicht mit allen Themen durchgekommen, aber ich glaube, die haben einen Prozess angestoßen und vielleicht auch bei einem der Hauptaktionäre, ist ja letztlich die Bundesrepublik, auch vielleicht da Überlegungen entfacht, ob man nicht doch was, sag mal, in der Governance, in der Zusammensetzung der Organe tun muss. Also ich halte das sozusagen auch nochmal für eine zusätzliche Option, auch für einen Aktivisten, gehört zu bekommen bei einem möglichen neuen Ankeraktionär von Gesellschaften, um da vielleicht auch einen Prozess anzustoßen oder vielleicht auch diesen Ankeraktionär zu überzeugen von den Vorstellungen, die der Aktivist hat. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, dadurch wird das aktivistische Spielfeld, sage ich mal, dezimiert. Ich glaube, das gibt eine neue Facette dem Ganzen.
Ja, man könnte sich auch alle möglichen Mischwesen vorstellen, nicht? Also klassische Investoren, die dann plötzlich agieren wie ein Aktivist. Und auch die Aktivisten, die leben ja nicht in irgendeinem heiligen Ressort, sondern werden danach beurteilt, wie gut sie sind. Und wenn nicht so besonders toll ist, da hat dann schnell sehr viel Geld verloren.
Also in einigen Ländern verhält sich da der Staat bereits wie ein aktivistischer ESG-Investor. Ich glaube, in Niederlande war es. Da ist diese Eigenkapitalbeteiligung des Staates daran gebunden worden, dass die Fluglinie sich verpflichtet, den CO2-Ausstoß, ich weiß nicht um wie viel Prozent, mit bestimmten Maßnahmen zu senken. Also ganz klassisch ESG-Investor. In Deutschland ist das nicht so. Ja, also die Auflagen gab es für die Lufthansa nicht, obwohl da ja doch deutliche Forderungen, insbesondere von Seiten der Grünen, damit verbunden waren. Gut, und der Herr Scholz sagt ja auch, dass er am liebsten heute statt morgen wieder rausgehen würde mit seinen Equity-Beteiligungen. Aber wie Herr Klarsson sagte, bei der Commerzbank hat es ja auch nicht geklappt. Also es ist schon, und ich formuliere das ganz bewusst als Gefahr, dass wir hier mit dem Staat einen Investor, der halt dann auch wieder bestimmte eigene Ziele hat und natürlich auch Einflussmöglichkeiten hat, an Bord haben, der dann auch Unternehmen beeinflusst. Ja, und als überzeugter Marktwirtschaftler finde ich das nicht gut.
Ja, und das sieht man eigentlich schon bei den KfW-Krediten auch, die an die großen Unternehmen, die börsennotierten, geflossen sind. Da gab es natürlich auch klare Vorgaben für die Kredite, die dann auch in Bezug auf die Aktionäre ausgestaltet haben, wie beispielsweise, wenn man einen Kredit jetzt bekommt, diesen Corona-Kredit, dann muss eine Nulldividende angezeigt sein, unabhängig davon, ob ein Bilanzgewinn verfügbar ist oder nicht. Oder auch die Einflussnahme auf die Vergütung des Management. Ich finde natürlich auch sehr verständlich, auch dass der Staat sagt, ich kann nicht irgendwo Geld reingeben und dann geht es kurze Zeit später wieder raus an die Aktionäre durch die Ausschüttung des Bilanzgewinns, der irgendwie vorgetragen wurde aus den besseren Vor-Corona-Zeiten und finanziert dann so eine Dividende. Aber ich fand auch selbst da in dieser, sag ich mal, ist ja immer so eine Debt-Finanzierung, die natürlich am Ende auch mal in einer Equity-Beteiligung enden kann, gibt es eine gewisse Einflussnahme. Und ich glaube, auch dieses ESG-Thema, das wird auf jeden Fall erhöhte Relevanz haben, auch bei den ganzen Playern, die in diesem Bereich tätig sind. Auch die ganzen großen Institutionellen, die früher eher passiv waren, werden immer aktiver, wie eine BlackRock, und die auch sagen, wir haben ESG-Kriterien und die Unternehmen, die Beteiligung, wo wir reingehen, die müssen das auch erfüllen. Und das fordern wir auch.
Ja, ich komme nochmal zurück auf die Frage, die gerade aufgeworfen wurde, nämlich die Rolle des Staates. Ich bin auch der Meinung, der Staat sollte sich zurückhalten. Und wir haben unter Corona natürlich ganz besonders diese Situation. Gerade große Companies, die unter Corona sehr stark leiden, also die ganze Flugindustrie, Verkehrsindustrie. Und dabei auch die Frage, ob wenn der Staat, der Lufthansa, mit so vielen Milliarden unter die Arme greift, der kriegt dann Rollen im Aufsichtsrat und so weiter, bisher nicht. Aber da kommen natürlich Forderungen. Ähnlich geht es ja momentan Airbus mit der Frage, wir sind ja gerade dabei, jetzt die DAX 40 jetzt aufzubauen. Und da gibt es ja Stimmen, die sagen, nein, also ein Airbus darf da nicht rein, denn die machen auch Verteidigung. Wobei man sagen muss, dass deren Konkurrent Boeing viel, viel mehr Verteidigung macht als die Airbus. Also ich denke, das sind natürlich auch dann Steuerungen, die man aus marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten als kritisch ansehen, weil das Steuerungen sind, die von der Regierungsseite kommen und die nicht marktgetrieben sind.
Darf ich auch was sagen?
Ja, Frau Malka.
Ich finde diese Bewertung, dass es schlecht ist, wenn der Staat eingreift, also das ist ja schon fast eine Art von Moral. Und ich glaube, dass die ganzen Shareholder- und Stakeholder-Werte, also dass die Welt der Werte vielfältiger wird. Also das sehe ich als Tendenz an. Und dieses ESG, das wird ja erst im März, kommt es ja erst richtig zum Tragen. Also ich glaube schon, dass da sich einiges bewegt. Und außerdem ist M&A eben innerhalb von der Gesellschaft. Also es lebt ja nicht in der Blase, sondern bildet ja auch eine gesellschaftliche Tendenz ab und Herausforderungen. Und da glaube ich schon, dass M&A da auch dem Einfluss irgendwie ausgesetzt ist, sozusagen im Positiven oder im Negativen.
Ja, das führt im Extremfall zu einer Frage, der ich mich auch gerne mal widmen wollte, nämlich die Frage, was für eine soziale Rolle hat eigentlich M&A? Das ist nicht das Thema von heute, aber das ist etwas, was mich auch umtreibt. Reinhard, du hast dieses Thema, glaube ich, angestoßen. Vielleicht könntest du dazu nochmal Stellung beziehen. Frage des Staates, soll er sich raushalten, soll er mit drin bleiben? Was für eine Rolle hat er? Wie ist diese Rolle zu verstehen, wenn es nicht nur um finanziellen Wert geht, sondern um Werte, also unsere ganze Gesellschaft?
Der Staat schafft rechtliche Rahmenbedingungen, in die diese Werte, die hoffentlich demokratisch gebildet worden sind, eingehen. Und im Sinne von Compliance haben die Unternehmen sich daran zu halten. Ja, und wenn halt ESG ein wichtiger Wert ist, dann wird der über eben Regelungen da dann vorgegeben für die Unternehmen und daran müssen sie sich halten. Das ist der normale demokratische Weg, wie es gehen soll. Ein direkter Eingriff in einzelne spezifische Unternehmen führt nur zu Marktverzerrungen. Sieht man ganz stark in Frankreich, die das ja schon seit Jahrzehnten machen, also nicht mit ESG, sondern mit anderen Kriterien, führt zum deutlichen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Also lieber diese zum Beispiel ESG-Werte, gibt ja noch andere auch, über einen rechtlichen Rahmen vorgeben und dann müssen sich die Akteure daran halten. Und innerhalb dieses rechtlichen Rahmens, der diese Werte einer Gesellschaft widerspiegelt, gilt das, was Milton Friedman sagte, da der Nobelpreisträger, the business of business is business. Ja? Im Rahmen des Rechts, das da vorgegeben ist durch die Politik.
Aber Herr Weichert, zunächst mal Herr Weichert, Sie haben doch die Hand gehoben und dann kommen wir auf Frau Molker nochmal zurück.
Vielen Dank, Herr Lux. Vielleicht nochmal eine Zuspitzung mit Blick auf die Frage der Aktionisten oder der Shareholder-Aktivisten, die Einfluss nehmen. Am Ende des Tages zeigt ja im Grunde genommen ESG, dass Werte und Wertorientierung nicht unbedingt sich ausschließen, weil am Ende des Tages wird ja über ESG-Vorgaben Einfluss genommen auf die Frage, in was wird investiert. Und am Ende sichert ja auch die Perspektive und die Kriterien von ESG auch ab, dass das Geld insofern allokiert wird, nämlich in Zukunftsmärkte. Ich erinnere an den Boom der deutschen Solarindustrie, als sich die großen vier Energiekonzerne in Deutschland hingestellt haben und gesagt haben, wir werden nie in irgendwelche erneuerbaren Energien investieren und wir haben die Technologie verloren und heute machen alle erneuerbare Energien. Also am Ende ist ja ESG nichts anderes als sozusagen auch wiederum das, was ein Aktivist tut, nur sozusagen jetzt ein moralischer Aktivist, indem er nämlich verschleppten Change, Möglichkeiten von sich verändernden Märkten, Transformation, Digitalisierung, alles, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, in ein Stück weit versucht, nur Einfluss zu nehmen auf Management, was unfähig ist oder im Zweifelsfall unwillens ist oder vielleicht auch mit Blick auf eine, sagen wir mal, in die Jahre gekommene Unternehmenskultur wenig veränderungsbereit ist, Einfluss zu nehmen auf die Frage, wie sichere ich denn am Ende Shareholder Value ab? Nur, dass wir jetzt sozusagen moralisch aufgeladen ESG sozusagen eher als eine gute Einflussnahme begreifen versus einen Aktivist, den wir vielleicht in den letzten Jahren in Europa so nicht gesehen haben, der vielleicht eher in den letzten Jahrzehnten aus den USA kam, hier im Grunde genommen so störe meine Kreise nicht Einfluss genommen hat und hier so ein bisschen die heile Welt durcheinander gebracht hat. Aber am Ende hat er auch nichts anderes gemacht, als im Grunde genommen abzusichern, dass Werte erhalten bleiben.
Mhm. Ja. Frau Molker, Sie haben sich gemeldet.
Ja. Das gute Gewissen ist ja auch ökonomisierbar. Also ich würde sagen, die Grenzen sind da nicht so würde ich nicht so eng sehen.
Ich würde ganz gerne noch einen Aspekt mit einbringen. Und zwar glaube ich, dass wir die nächsten ein, zwei Jahre insofern sehr viel stärker Aktivisten sehen werden, wenn wir auch die Turnaround-Investoren damit subsumieren. Und gerade auch diverse Gesetze, die jetzt gerade auf den Weg gesetzt werden, wie das Restrukturierungsgesetz außerhalb der gerichtlichen Sanierung, sieht ja dann auch Möglichkeiten vor, die Wege für Debt-to-Equity-Swaps zum Beispiel eröffnen.
Und das ganze Feld Distressed M&A, leider Klammer zu, wird in den nächsten 1, 2, 3 Jahren deutlich an Bedeutung gewinnen.
Also ja, sehr sicher. Ja, zumal durch den jetzigen Schutz sich natürlich da etwas aufgestaut hat, das dann wahrscheinlich schlagartig auf uns zukommt. Und wenn das auf uns zukommt und dann auch noch die Ketten, die dahinter liegen, bei den Industrien, die von dem jetzigen Lockdowns sekundär beeinflusst werden, dann kriegen wir da wahrscheinlich eine ziemlich schwierige Welle.
Und die sind definitiv sehr aktiv.
Absolut, ja, ja. Herr Klaassen, als Anwalt, wollen Sie dazu noch was sagen? Das machen Sie zwar nicht, dieses Thema, aber ist vielleicht in der Nähe Ihrer Aktivität.
Ja, ich sehe das genauso, dieses Thema Debt-to-Equity-Swap, das wird an Bedeutung gewinnen. Das war auch damals nach der Finanzkrise so oder nach der Krise auch der ganzen börsennotierten Unternehmen, die im Solarbereich tätig waren, Conergy. Das war die große Zeit der Debt-Equity-Swaps, weil da haben sich dann komplett auch die Aktionärstrukturen geändert, die Eigentümerstruktur. Und je nachdem, wer die Forderung in der Hand hat, die geswappt wird, der wird Aktionär und der wird dann auch Einfluss nehmen. Und es müssen ja nicht immer nur Banken sein, die die Forderung aufkaufen. Das können auch ganz gezielte Investoren sein, die das dann entsprechend nutzen werden, um eine Stimmrechtsmacht in der Gesellschaft aufzubauen und dann Einfluss nehmen werden auf die Ausrichtung des Unternehmens. Und ich glaube auch, das wird wieder so ein bisschen so eine Renaissance der Debt-Equity-Swaps. Die werden wir schon sehen,
ja. Ja, da kommen bestimmte Wellen auf uns zu. Das heißt, wir haben Oberwellen und Unterwellen. Das heißt, also das Ganze wird dann sehr lebendig. So, irgendjemand hatte sich noch gemeldet?
Ja, ich wollte noch mal ganz kurz zum Thema Rolle des Staates. Also selbst wenn Commerzbank ist schon als Beispiel gefallen, jetzt durch die Corona-Krise, der Einstieg des Staates in verschiedene große Unternehmen. Aus meiner Sicht spiegelt ja der Fall von Commerzbank nur wieder, dass dort die Transformation in ein nachhaltiges, zukunftsfähiges Geschäftsmodell nach wie vor nicht gelungen ist. Sonst wäre ein Käufer da, der den Staat im Zweifelsfall auch rauskauft. Und zwar so, dass der Staat auch damit zufrieden ist. Und mit Blick auf die Einstiege oder der Einstieg des Staates in jetzt von in Corona-Zeiten bei bestimmten Unternehmen wird sich zeigen, on the long run, inwieweit man sich mit der Situation eines Großaktionärs Staat abfindet oder inwieweit sozusagen man aktiv bemüht, auch den Staat wieder sozusagen rauszukaufen und ihn wieder als Aktionär zu verabschieden oder ob man ihn drin lässt, aus was für Gründen auch immer, weil man damit ja auch eine gewisse Sicherheit hat, weil das ist ja im Grunde genommen jetzt nicht ein Einstieg, weil man denkt als Staat, dass die Unternehmen profitable Rendite erwirtschaften, sondern weil man sie finanziell stabilisieren will. Man muss ja die Frage stellen, warum der Staat da reingeht. Ja, nie wegen Renditeerwartung, ganz bestimmt nicht.
Systemrelevant, ja.
Ja, genau. Arbeitsplatzrelevant, Stichwort ThyssenKrupp. Ja, so ein bisschen wie bei VW. Natürlich hat man sich auch dort im Ruhrgebiet um die harten Entscheidungen in den letzten Jahren drumherum gewunden. Und jetzt wird ja auch politisch wieder Einfluss genommen, ähnlich wie das ja bei VW auch der Fall ist. Da geht es um Arbeitsplätze und um politische Legitimität am Ende des Tages.
Ja, und es geht nicht primär um Corona, sondern um den Erhalt der wichtigsten Industrie, die wir in Deutschland haben. Also das ist dann Industriepolitik. Und da ist natürlich dann die Frage, wenn der Staat Industriepolitik macht, kann er links Industriepolitik machen und mit Rechten an sich daran beteiligen. Ich denke, wenn man an das klassische Modell der Mächteteilung geht, was in der Politik relevant ist, dann sollte das in der Wirtschaft auch angewendet werden. Noch weitere Fragen. Wir haben so langsam die Zeitgrenze von der Viertelstunde plus, an die ich gedacht habe, erreicht. Will aber jetzt nicht brutal abschließen. Ist es sicherlich auch nicht die letzte Veranstaltung zu diesem Thema. Vielleicht entwickeln sich daraus weitere. Könnte ich mir sogar wünschen. Das ist ein wichtiges Thema. Aber nochmal in die Runde gefragt. Hat noch jemand eine Frage, die wir jetzt hier in dieser Veranstaltung diskutieren, beantworten sollten? Also wenn jetzt niemand die Hand hebt, dann denke ich, können wir zum Ende kommen. Ich danke allen, dass Sie teilgenommen haben, vor allem natürlich meinen Mitdiskutanten, Herrn Klaassen, Herrn Neckel und Ihnen allen, die Sie mitgemacht haben. und uns auch auf interessante Pfade geführt haben. Ich denke, das sind viele Pfade, die wir weiter wandeln sollten. Bleiben Sie beim Verband. Nicht alle von Ihnen sind Mitglieder. Ein Ex-Mitglied ist dabei, hat kurz gekündigt, hat sich gemeldet. Ich will den Namen nicht nennen. Aber ich würde mir natürlich wünschen, wenn man hier mit dabei ist, sich auch dann zu committen, auch ein Mitglied im Verband zu bleiben, zu werden und uns die Treue zu halten. Also ich danke allen nochmal ganz herzlich für heute. Wir stellen das ins Netz auf unserer Homepage und freue mich dann, wenn wir dieses Thema mal weiterentwickeln können. Und damit beschließe ich dann unsere Konferenz.
Danke. Das war der Wettlauf um die Digitalisierung, der Wirtschaftspodcast zum Buch von Professor Kai Lux.